Und danke, dass wir jetzt einfach dürfen hören auf dein Wort. Und wir möchten den Steve segnen in deinem wunderbaren Namen, dass du ihn ausrüstest mit deiner Autorität, mit deiner Kraft, auch mit deinen Worten. Danke, Geist Gottes, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir dürfen empfangen, dass wir dürfen verstehen, dass du auch der Übersetzer kannst sein, einfach in unsere Situation hinein. Und gib du auch Gnade, dass wir dürfen Täter sein von deinem Wort. Wir möchten nicht nur Hörer sein, sondern wir möchten auch Täter sein. Und da braucht es einfach auch dein Wirken, Geist Gottes. Amen. Amen.
Seit ein paar Wochen lesen wir zusammen das Johannes-Evangelium. Und heute Morgen werden wir vor allem das Kapitel 17 betrachten. Vor seiner Verhaftung betet Jesus ganz spezifisch für seine Jünger. Dieses Gebet wird auch das hohe priesterliche Gebet genannt. Und dieses Gebet galt nicht nur für die damaligen Jünger von Jesus, es ist auch ein prophetisches Gebet für die zukünftige Gemeinde, die nach Pfingsten geboren wird. Also auch für uns alle. Jesus betet: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt heraus anvertraut hast. Sie gehörten dir, aber mir hast du sie gegeben und dein Wort haben sie festgehalten. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir hergekommen bin. Sie haben es im Glauben erfasst, dass du mich gesandt hast. Nun bitte ich für sie. Nun bitte ich für das Chor Arau. Ich tue es nicht für die Welt, sondern für die, die du mir anvertraut hast. Sie sind ja dein Eigentum. Was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich nun verherrlicht. Ich bin nun nicht länger mehr in der Welt. Sie aber bleiben noch hier. Ich jedoch gehe zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Jesus macht hier einen entscheidenden Unterschied. Er unterschied zwischen der Welt und den Menschen, die Gott ihm anvertraut hat. Doch was oder wer ist die Welt? Die Welt sind die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, Menschen, die von Gott entfremdet sind und Jesus feindlich gegenüberstehen. Jesus betet also nicht für die ganze Masse von Menschen, er betet für seine jetzigen und alle zukünftigen Jünger. Und wofür bittet Jesus? Jesus bittet seinen Vater, dass er seine Jünger bewahrt und in seinem Namen erhält. Jesus weiß, dass Verfolgung auf die Jünger wartet. Er bittet aber nicht um Bewahrung vor Not und Leid, auch nicht die Bewahrung von ihrem irdischen Leben. Eine Klammerbemerkung: Außer Johannes sind alle Jünger als Märtyrer gestorben. So Jesus betet, dass sie im Namen von Gott bewahrt werden. Anders gesagt, dass sie in all dem bewahrt werden, was das Wesen Gottes ausmacht. Seine Weisheit, seine Macht und seine Gnade. Jesus bittet auch um Einheit unter seinen Jüngern, also unter allen Gläubigen. Jesus sagt klar und deutlich, es geht in seinem Reich nie um Einzelkämpfer oder einzelne Gemeinden und Kirchen. Es geht um eine Einheit unter allen Christen. Jesus sagt sogar, wir sollen eins sein wie wir, also wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eine tiefe Gemeinschaft, wo jeder sich dem anderen unterordnet und sich in Liebe zuwendet. Dann betet Jesus für die Heiligung. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und habe sie behütet. Keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, aber die Schrift musste erfüllt werden. Nun komme ich zu dir und sage das noch in der Welt, damit sich meine Freude in ihnen voll auswirken kann. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, die Welt begegnet ihnen mit Hass, denn sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zu ihr gehöre. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, aber dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören nicht zur Welt, wie ich auch nicht zu ihr gehöre. Aber heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Hier wiederholt Jesus, was wir vor 3 Wochen zusammen betrachtet haben. Als Nachfolger von Jesus werden wir in dieser Welt gehasst werden. Wir gehören nicht zur Welt. Wir sind Teil von einer neuen Welt. Das ist das Reich Gottes. Aber wir leben immer noch in dieser Welt. Und weil Jesus uns in diese Welt gesandt hat, dürfen wir nicht versuchen, aus der Welt zu fliehen und alle Beziehungen mit ungläubigen Menschen zu meiden. Wir sollen Salz und Licht sein, wie wir es in Matthäus 5 lesen. Salz im Schrank kann seine Wirkung nicht entfalten, nur wenn es im Brotteig oder in der Suppe ist, bringt es Aroma und macht das Ganze genießbar. Wie können wir mit diesem Spannungsfeld umgehen? In der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Der deutsche Theologe Udo Schnelle schreibt dazu: Die Gemeinde soll ganz bewusst in der Welt leben, ohne aus der Welt zu sein. Johannes proklamiert keine Weltflucht, sondern die Überwindung der Welt als Ort des Unglaubens durch die Mission. Zudem liefert Gott die Seinen nicht dem Bösen, das heißt dem Unglauben, aus. Er bewacht sie vor den Mächten, die ihre Verbindung zu Gott aufbrechen wollen. Es gibt Mächte, die alles versuchen werden, um unsere Beziehung mit Gott zu zerstören. Aber Jesus lehrt nicht nur die Bewahrung vor dem Bösen, sondern er beruft uns, uns verwandeln zu lassen und unser Leben aktiv nach dem Willen Gottes zu gestalten. Die Bibel nennt diese Umwandlung Heiligung. Und was bewirkt diese Heiligung in unserem Leben als Jünger Jesu? Die Heiligung ist die fortlaufende Angleichung an Gottes Art und Wesen. Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden. Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden. Wir kennen dieses bekannte Lied, so sieh wie Jesus. Das ist Heiligung. Und dann bittet Jesus seinen Vater, heilige sie in der Wahrheit. Wir müssen uns nicht selber heiligen. Jesus bittet Gott, dass er uns heiligt. Heiligung ist immer das Werk Gottes. In dieser Bitte, heilige sie in der Wahrheit, sehen wir die Wichtigkeit der Wahrheit. Die Wahrheit soll uns Christen bestimmen in allem, was wir sind und tun. Die Wahrheit soll uns Christen bestimmen in allem, was wir sind und tun. Heiligung und Wahrheit sind eng verbunden. Darum ist es so zentral, dass wir die Wahrheit kennen. Und die Wahrheit finden wir im Wort Gottes, dem zweischneidigen Schwert. Jesus sagt im Vers 17 zu Gott, dein Wort ist Wahrheit. Und dann betet Jesus für neue Jünger. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen werden. Jesus betet für Bekehrungen. Und wer nutzt Jesus, um andere zu erreichen? Uns, dich und mich. So wie Jesus in die Welt gesandt wurde, so sendet Jesus nun uns. Und er sendet uns nicht als Boten, die einfach Worte benutzen, sondern als Boten, die Zeugen sind, die den Charakter von Jesus widerspiegeln. Jesus kann uns als seine Werkzeuge nutzen, sodass noch heute Menschen an den lebendigen Glauben an Jesus kommen. Was für ein Privileg! Wir sind seine Mitarbeiter. Gott hat eine Mission und durch und mit uns soll diese Mission erfüllt werden. Eine kurze Zusammenfassung von den Prinzipien, die wir zusammen angeschaut haben. Gott hat uns berufen. Dann, er heiligt uns durch seine Wahrheit. Und dann, Gott sendet uns in die Welt, so wie Jesus in die Welt gesandt wurde. Und dann betet Jesus noch einmal für unsere Einheit als Christen. Ich bitte, dass sie alle eins werden. Wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, so sollen sie in uns eins werden, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Meine Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben, die du mir selbst gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Und sie sollen zur vollkommenen Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und dass du sie liebst, wie du mich liebst. Wenn wir Christen in Jesus Christus eine Einheit sind, wird die Welt erkennen, dass Jesus von Gott gesandt wurde. Während meinem Studium hatten wir eine Gebetsgruppe in unserer Schule. Ein Studienkamerad war so berührt von unserer Liebe als Gebetsgruppe, als Glaubensgeschwister, dass er mir eines Tages sagte, ihr habt etwas Besonderes. Wenn ihr zusammen seid, gibt es eine spezielle Atmosphäre. Dieser Schulkamerad hatte diese Einheit welche Gott in uns wirkte, gespürt und Gottes Liebe in uns gesehen. Das möchte ich für das Chor Arau. Wenn wir uns auf dem Parkplatz, dass die Nachbarn spüren, es läuft etwas hier an der Asylstraße 34. Das ist Gott in dir, in mir. Und er macht diese Einheit. Und die Welt erkennt diese Einheit. Das Gebet von Jesus ist noch nicht fertig. Jesus macht uns zu seinen Mitarbeitern, aber er hat noch mehr für uns parat. Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich schon vor Grundlegung der Welt geliebt. Wir werden die Herrlichkeit Jesu sehen. Was ist die Herrlichkeit? Das lesen wir im Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Jesus Christus ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden. Sein ganzes Leben, seine Worte, seine Haltung widerspiegelte Gottes Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit wird bei der Wiederkunft von Jesus in seiner ganzen Fülle offenbar werden. Und Jesus bittet ihr, dass wir einen Teil an seiner Herrlichkeit haben. Meine Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben, die du mir selbst gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Was heißt diese Herrlichkeit in unserem Alltag als Christen in dieser Welt? Die Bibel lehrt, dass der Mensch dazu geschaffen ist, Gott die Ehre zu geben. Wir geben Gott die Ehre, indem Gottes Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird. Und dazu möchte ich ein kurzes Zeugnis lesen. Ich war auf dem Weg nach Cardiff in Südwales. Auf der Fahrt hatte ich viel gebetet. Der Waggon war voll von Leuten, von denen ich wusste, dass sie unerrettet waren. Aber da so viel gerettet und gescherzt wurde, fand ich keine Gelegenheit, mit jemandem über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Als der Zug sich dem Bahnhof näherte, sollte ich mich noch kurz die Hände waschen gehen. Als ich den Waggon zurückkehrte, sprang ein Mann auf und sagte: Herr, Sie überzeugen mich von der Sünde, und fiel auf der Stelle auf die Knie. Bald reagierten alle Passagiere im Waggon auf die gleiche Weise. Sie sagten: Wer bist du? Was bist du? Du überzeugst uns alle von der Sünde. Dieser Mann war der Evangelist Smith Wigglesworth. Und die Herrlichkeit Gottes war so präsent in seinem Leben, dass Leute manchmal ihre Sünden erkannten und bekannten, ohne dass er ein Wort gepredigt hatte. Das ist die Kraft der Herrlichkeit Gottes im Leben von seinen Nachfolgern. Als Abschluss meiner Predigt lese ich einen Vers auf 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verherrlicht uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Können wir das zusammen lesen? Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Wirklichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Möge das geschehen in deinem und in meinem Leben. Und ich möchte beten. Jesus, danke für diese Worte, danke für dieses Gebet, dieses Versprechen. Du hast schon vor mehreren Jahren für die zukünftige Gemeinde gebetet. Es bedeutet, dass du schon für das Chor Arau und für uns alle heute Morgen gebetet hast. Danke, dass du uns versprichst, du wirst uns bewahren. Du stehst an unserer Seite, du begleitest uns, du kennst unser Leben und unsere Situationen. Danke auch für dieses Versprechen, du wirst uns heiligen. Und Jesus, nimm immer mehr Platz, immer mehr Raum, hier im Chor Arau und natürlich auch in unserem Leben als Nachfolger von dir. Nimm immer mehr Platz, dass die Leute sehen, dass du in uns lebst, wie mit dem Beispiel, mit dem Zeugnis vom Smith Wigglesworth. Und danke auch für dieses Geschenk. Wir dürfen Anteil an deiner Herrlichkeit haben. Was für ein Privileg, was für ein Geschenk. Jesus, erlaub uns in die kommenden Woche, dass wir Salz und Licht sind. Für deine Ehre, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir durchlaufen. Und beten, wie du das schon gemacht hast, für Bekehrungen und Wiedergeburten. In deinem Namen. Amen. Und heute Morgen habe ich an diesem Lied gedacht, Vater macht uns eins. Und ich möchte die Strophe lesen und dann können wir das zusammen lesen. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder und natürlich Schwester in Eintracht zusammen sind. Denn dort hast du den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit. Vater macht uns ein, Vater macht uns ein, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater macht uns ein. Noch ein zweites Mal. Vater macht uns ein, Vater macht uns ein, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt, Vater macht uns ein. Amen. Und wir werden